mit Anna-Elena Knerich. In dieser Folge geht es um psychische Erkrankungen, beziehungsweise wie darüber gesprochen wird. Daher an dieser Stelle eine Triggerwarnung und auch über dieses Wort werden wir später noch sprechen.
Wenn du das hier siehst, kommst du aus der ADHS-Spalte.
4 Anzeichen, dass du die seltene Krankheit ADHS hast.
Woran hast du gemerkt, dass ich ADHS habe?
Hier ist ein Test, um zu sehen, ob du ADHS hast.
Hier 5 Punkte, woran du einen Narzissten erkennst. Punkt 1.
Er ist narzisstisch, er sagt dir ständig, dass er keinen Bock auf dich hat und dennoch geht er nicht.
Verhaltensweisen, die jeder Narzisst und jede Narzisstin in einer Beziehung zeigt.
Von ADHS, Autismus und Burnout über Narzissmus bis hin zu Depression. Wenn man soziale Medien wie TikTok oder Instagram öffnet, fällt auf, es wimmelt von Begriffen aus dem Bereich der Psychologie. Mal im Kontext von humorvoll gemeinten Videos, mal in didaktischeren Erklärvideos. Was es bedeutet, dass diese Begriffe immer häufiger im Sprachgebrauch vorkommen, darüber spreche ich jetzt mit Susanne Kabatnik, Professorin für Germanistik, Computerlinguistik und Digital Humanities an der Uni Trier. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Erstmal ganz allgemein, woran liegt es, dass in den sozialen Medien so viel über psychische Krankheiten gesprochen und geschrieben wird? Also auf TikTok zum Beispiel gibt es zum Hashtag ADHD, also der englischen Abkürzung für ADHS, mehr als 22 Milliarden Beiträge.
Das hat zum einen was damit zu tun, dass es eine technische Entwicklung gibt in den letzten Jahrzehnten, die das natürlich dann auch ermöglicht, sich sozial zu vernetzen, also im Internet. Und dort herrscht auch eine offenere Kommunikationskultur. Das heißt also, wir haben einen geöffneten Kommunikationsraum auf sozialen Netzwerkseiten. Und zum anderen erleben wir auch, dass durch diese soziale Vernetzung und die Anonymität die Leute miteinander in Kontakt treten und über sehr intime Dinge sprechen können und auch möchten. So. Und deswegen kann man da eben auch gut über Krankheiten sprechen, die vielleicht im normalen Alltag tabuisiert oder stigmatisiert sind. Und dazu gehören eben Themen wie ADHS, Depressionen, aber auch andere Erkrankungen wie zum Beispiel Essstörungen oder Burnout.
Sie haben selbst zu diesen Themen geforscht. Unter anderem haben Sie die Verwendung des Hashtags Depression auf Twitter, das ja jetzt X heißt, untersucht. Was haben Sie da beobachtet? Wie wird dieser Begriff im Internet verwendet?
Also dieser Hashtag wird dazu verwendet, Tweets thematisch zu verorten. Wenn man diesen Hashtag dann anklickt, dann öffnet sich ein ganzer Diskursraum. Das heißt, man findet dort alle Tweets, die mit diesem Hashtag dann getaggt wurden. Und man erlebt auch, dass sich dort eine Art Community bildet. Das kann man an verschiedenen Punkten auch erkennen, nämlich, dass es dort einen gemeinsamen Sprachgebrauch gibt. Also es gibt ganz spezifischen Wortschatz, den nur die Community gebraucht. Also sowas wie Mackendrops, Mackendrops-Dosis. Also wenn es dann darum geht, Psychopharmaka, Medikamente, also Antidepressiva zu beschreiben. Und dann habe ich beobachtet, dass es immer wiederkehrende InteraktantInnen gibt. Also es gibt schon einen relativ stabilen Kern an Personen, die da regelmäßig dazu beitragen. Weiter kann man das auch daran erkennen, dass sich die Community auch gegenseitig grüßt. Also solche pragmatischen Sprachhandlungen, also das ist so der Fachterminus. Dann Personen danken sich auch gegenseitig. Also wenn es jetzt auch, also mir fällt gerade spontan ein Beispiel ein, da ging es um Suizid tatsächlich, dann im Kontext von Depression. Und da hat die Person sich bei der Community eben dafür bedankt, dass diese Person schon so oft von Unheil bewahrt wurde in der Vergangenheit. Und dann eben auch in Kombination mit dem Hashtag Suizid, Suizidgedanken.
Das heißt, es geht hier um Betroffene, die Erfahrungsberichte austauschen, füreinander da sind. Wenn wir im Internet unterwegs sind, müssen wir aber natürlich auch über Desinformation sprechen. Haben Sie bei Ihrer Forschung beobachtet, dass unter diesen ganzen Tweets auch welche dabei sind, die fachlich nicht ganz richtig oder sogar gefährlich sind?
Also bei den Erfahrungsberichten, also Desinformation würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen. Es ist eher so, dass es Beispiele gab. Da ging es zum Beispiel darum, dass bei einigen Personen die Antidepressiva gar nicht geholfen haben. Und dann wurde eben geschrieben, so, also jetzt setze ich das Medikament ab. Das hat mir einfach nicht geholfen. Oder dann eben auch, ob jetzt eine therapeutische Sitzung zum Beispiel erfolgreich war oder nicht. Oder dann eben auch, ob man vielleicht mit den PsychotherapeutInnen zurechtgekommen ist oder nicht. Oder ob man da vielleicht auch fragwürdige Tipps bekommen hat. Also solche Erfahrungsberichte gibt es da. Also da wird einfach ein ganz breites Spektrum abgedeckt an verschiedenen Erfahrungen. Und wenn es jetzt um die Symptomatik der Erkrankung geht, beim Thema Depression habe ich also eben solche Beispiele, wie am Anfang abgespielt wurden, nicht gefunden. Also nicht im Sinne von, wenn du A, B, C, D hast, dann hast du auf jeden Fall Depression. Aber es gab schon Tweets, in denen es um Symptome ging, die vielleicht gar nicht so erforscht sind oder vielleicht gar nicht so bekannt sind, vielleicht auch einfach nur Begleiterscheinungen. Mir fällt da ein Beispiel ein, da ging es darum, dass depressive Episoden, also wenn es jetzt gerade akut ist, dass das auch mit einer schwindenden Sehkraft zu tun hätte. Also das war eine Nutzerin, die dann eben geschrieben hat, wenn es bei mir schlechter wird, dann wird auch die Sehkraft bei mir schlechter. Ich sehe dann einfach total verschwommen. Und dann haben sich tatsächlich ganz viele gemeldet, die dann gesagt haben, ja, das ist bei mir auch so, da tanzen die Buchstaben. Da haben die sich dann gegenseitig bestätigt, also in dieser Symptomatik dann.
Sie haben vor allem diese Textplattform Twitter untersucht. Das klang jetzt so, als würde bei Twitter eben sehr sachlich und auch wirklich fachkundig darüber geschrieben werden. Wir haben am Anfang andere Beispiele gehört. Welche Rolle spielt denn die Plattform dafür, wie über so eine Krankheit gesprochen oder geschrieben wird?
Ja, die Plattform spielt da eine ganz wichtige Rolle, weil jede Plattform ja unterschiedliche technische Möglichkeiten bereitstellt, über Themen zu sprechen oder zu schreiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel Instagram, TikTok und Twitter miteinander vergleicht, da sind die Unterschiede ganz markant. Also bei TikTok, das ist ja eine Plattform, da werden Videos hergestellt und da geht es schon auch darum, sich irgendwo zu übertrumpfen, ne? Also wenn man so diese klassischen Tanzvideos zum Beispiel auch im Kopf hat, ne? Also da versucht man immer einen Tanz zu präsentieren und dieser Tanz wird dann immer besser gemacht. Und so ungefähr kann man sich da eben auch so ein bisschen die Dynamik eben auch bei mentalen oder bei Krankheiten insgesamt vorstellen. Bei Instagram ist es so, da geht es ja um Bilder vor allem. Natürlich gibt es da auch diese Bildunterschriften, aber das, was man angezeigt bekommt, ist ja dann das Bild, das da wirklich im Fokus steht. Und da zum Beispiel, da gibt es auch Studien von anderen drüber, also zum Hashtag Depression, da hat sich eben auch gezeigt, dass es da auch darum geht, Emotionen, Symptome bildlich zu transportieren. Da tauchen dann Bilder auf, die eher vielleicht dunkel sind, traurige Gesichter zum Beispiel auch oder irgendwie sowas Symbolisches, wie jetzt ein Regenwetter oder eben solche Dinge. Und bei Twitter, hier steht auch der Text eher im Zentrum und also ich habe auch Bilder gefunden, die ungefähr das auch abbilden, was man eben auch auf Instagram gesehen hat. Aber der Tweet funktioniert eben auch ohne Bild.
Nun sagen ja die einen, dass darüber jetzt viel geschrieben und gesprochen wird, sorgt für eine Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und das ist gut und wichtig. Andere wiederum sagen, durch den inflationären Gebrauch dieser Begriffe komme es eher zu einer Verharmlosung der Erkrankungen, weil der Eindruck entstehe, jeder hat irgendwie ADHS. Wie ordnen Sie das ein?
Also da können vielleicht PsychologInnen dann eher noch mal was dazu sagen. Da kann ich aber meine Einschätzung geben zu dem Thema mit den Diagnosen, beziehungsweise es geht ja schon auch darum, sich selbst zu diagnostizieren. Das ist tatsächlich was, was ich schon eher kritisch sehe, weil man für eine gute Diagnose dann ja auch ärztliches Feedback benötigt. Das heißt also, man muss da schon auch vorsichtig sein, nicht jetzt bei jeder Aufzählung hier ADHS 1, 2, 3, dass wenn man da irgendwie mal kurz unordentlich war oder mal kurz unkonzentriert war, dass man dann eben nicht direkt denkt, man hat ADHS. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es schon auch was Positives sein kann. Also wenn man sich selbst dann reflektiert im Hinblick auf bestimmte Punkte und vielleicht auch dadurch PsychologInnen hilft oder beziehungsweise bereits schon mit mehr Wissen in so eine Diagnostik reingeht und einfach nur die Vermutung äußert, hey, ich habe hier das und das gelesen und ich vermute, dass ich ADHS, Depression oder irgendeine andere Erkrankung haben könnte. Und darauf aufbauend kann dann eben eine gute Diagnostik dann gemacht werden. Also es kann auch helfen, nur eben solche Selbstdiagnosen ohne ärztliche Beratung, die sind schwierig.
Ich habe am Anfang von einer Triggerwarnung gesprochen. Damit soll vermieden werden, dass Betroffene retraumatisiert werden, wenn in Beiträgen etwa allzu explizit über Depressionen, Suizid oder Missbrauch gesprochen wird. Ein Trigger ist also ein Auslöser für einen Vorgang, der eine Empfindung, ein Symptom oder eine Erkrankung hervorrufen kann. Allerdings hört man dieses Wort in den sozialen Medien häufig auch in anderen Kontexten, und zwar in seiner Verbform »Das triggert mich«. Hier nochmal ein Beispiel.
Genau, da kommen wir aber auch zu dem Problem, was mich halt so triggert. Also spazierengehen ist halt lame. Das finden die Leute halt langweilig.
Oh, das triggert mich in einem Setup wirklich. Also wirklich, Freunde, das ist echt das Schlimmste, wenn Leute kein Mousepad an ihrem Setup haben. Das sieht einfach so leer aus, der gesamte Tisch.
Also es scheint, die beiden jungen Männer haben das Wort triggern in einer ganz anderen Bedeutung gebraucht, nämlich eher im Sinne von, das nervt mich. Gibt es da einen Bedeutungswandel?
Ja, dadurch eben, dass so viel medizinischer Wortschatz auch im Umlauf ist auf sozialen Netzwerken, dieser medizinische Wortschatz dann eben auch gelesen, dann wiederverwendet wird, dadurch kann es eben schon zu einem Bedeutungswandel kommen. Und jetzt die eingespielten Beispiele zum Verb triggern, die deuten schon darauf hin, dass es bei diesem Verb zu einem Bedeutungswandel gekommen sein könnte. Also wirklich auch im Sinne von etwas nervt mich und nicht etwas wirkt retraumatisierend auf mich. Man kann das auch bei anderen Wörtern beobachten, wie jetzt zum Beispiel Burnout. Das haben wir untersucht. Und bei Burnout handelt es sich ja eben auch um eine Bezeichnung für eine Erkrankung, ne? Also da geht es darum, dass man eben zum Beispiel von zu viel Arbeiten ausgebrannt ist, dass man teilweise eine depressive Symptomatik zeigt. Und dieser Begriff wurde eben auch so inflationär verwendet, dass sich da eben auch schon die Bedeutung verändert hat. Nämlich, da geht es dann auch um kleinere Erschöpfungszustände. Also, dass man jetzt einfach mal heute müde ist oder dass man jetzt so intensiv zum Beispiel an einem Tag geputzt hat oder hier Gartenarbeit gemacht hat, dass man dann am Ende sagt, ah, ich habe jetzt einen Burnout davon bekommen, was eben nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung trägt.
Nun sind Sie Linguistin und als solche ja eher in der Funktion, Sprachphänomene zu beobachten und zu beschreiben. Dennoch die Frage, sollte man solche Worte wie das triggert mich im Sinne von das nervt mich vielleicht trotzdem vermeiden?
Ja, für mich als Linguistin ist es da sehr schwierig, eine Bewertung auszusprechen. Also für die Begriffe Burnout oder Triggern wäre dann eben für die Zukunft zu überlegen, ob so ein Bedeutungswandel auch wirklich nicht nur temporär da ist, sondern vielleicht auch sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Und dann könnte man eben überlegen, ob man diese weiteren Bedeutungen auch in Wörterbücher mit aufnimmt. Und wenn man dann wirklich solche Sachen auseinanderhalten will in Zukunft, dann bietet ja die Sprache auch nochmal andere Möglichkeiten. Na, also man kann ja auch wieder zum, in Anführungszeichen, ursprünglichen Wort zurückgehen und sagen, das hat mich jetzt retraumatisiert. Oder eben man umschreibt es, das hat jetzt ein Trauma bei mir ausgelöst oder sowas. Na, also ich würde es jetzt gar nicht so als irgendwie schlimm oder tragisch dann sehen, dass es dann eben diesen Bedeutungswandel gibt.
Das sagt Susanne Kabatnik von der Uni Trier. Im Bereich Computerlinguistik und Digital Humanities gibt sie dort Seminare, wo man sprachwissenschaftlich untersucht, wie in den sozialen Medien über psychische Erkrankungen gesprochen wird. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und das war's schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna-Elena Knerich.